Ja, danke für eure Einladung. Schön, dass wir zusammen sein können. Und ja, Grüße habe ich euch mitgeteilt. Wo Schwöper liegt, wisst ihr wahrscheinlich auch mittlerweile. Ich war ja schon einmal da. Ich bete zuerst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bei uns bist. Ja, und ich danke dir, dass das gilt, was wir eben gesungen haben. Unser ganzer Wert, unsere Identität ist fest da drin, dass wir dir gehören, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Und diese Wirklichkeit ist ganz real, unabhängig davon, was wir gerade sehen. Und dafür danken wir dir. Das wollen wir im Glauben so annehmen. Auch für diesen Gottesdienst rede du in unsere Herzen. Alles Reden, was verändert, das kann nur von dir kommen. Und darum bitten wir dich. Amen. Ja, meine Tochter, die fragt, oder letztens waren wir zusammen, wir beten abends dann am Bett und dann sagte sie zu mir so: Ach Papa, ich finde das aber blöd, dass ich Gott gar nicht sehen kann. Also es wäre doch viel schöner, wenn ich ihn so direkt erlebe. Und ich denke, das kennen wir, dass wir auch manches Mal denken, ach, es wäre doch schön, wenn ich jetzt so was Handfestes in der Hand hätte, um zu sehen, ja, Gott ist jetzt wirklich da und darauf kann ich mich verlassen. Irgendwie sowas wie ein Wunder, wie das die Jünger erlebt haben, als sie mit Jesus unterwegs waren. Vielleicht auf dem Wasser gehen zu können oder sowas. Ich habe dort mal, als ich danach nach solchen Sachen im Internet ein bisschen guckte, Bilder, die man verwenden kann oder so, hatte ich einen Film gefunden auf YouTube, wo ein paar Männer zeigten, wie sie das hinkriegen würden, auf dem Wasser zu laufen, wie sie dort also ganz nah dran sind, dass das immer besser wird und die ersten Meter schaffen sie schon. Ich habe euch davon einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, den können wir kurz mal reingucken, bevor es weitergeht. Ja, da denkt man, irgendwas kann da nicht richtig sein an dem Ganzen. Das habe ich doch auch schon mal, ja, nicht extra ausprobiert, aber erlebt, dass es nicht geht normalerweise. Und in dem Film, da machen sie dann auch ein bisschen drumherum und erklären so, ja, wir haben uns da viel Gedanken gemacht, wie man das machen kann und man muss mit einer Kurve reinlaufen, schön schnell und wie so eine Nähmaschine ganz schnell auftreten, damit man auch nicht durchtritt durchs Wasser und sagen, also wir glauben, dass wir da noch das optimieren können, das wird eine neue Sportart sozusagen. Und als ich dann ein bisschen weiter guckte, dann fand ich auch noch einen anderen Film dazu, wo dann das irgendeine Fernsehsendung war, weiß nicht, Vox oder wo, die das aufgegriffen haben und gesagt, ah, wir wollten mal gucken, ob das wirklich geht und haben dann Hochleistungssportler genommen, die ganz schnell rennen können und das alles ausprobiert und haben gesagt, also vom Physikalischen her kann man sich das nicht vorstellen, da müsste man schon mit einer Geschwindigkeit von jenseits Gut und Böse dort auftreten auf das Wasser, damit man nicht durchtritt. Und sagten, das muss ein Fake sein. Also Fake sagt man heutzutage für gestellte Filme, wo irgendwas nachgemacht wird oder dargestellt, was ganz realistisch wirkt, aber halt eigentlich gar nicht geht. Ja, wenn wir dann davon hören, dass andere mit Jesus dies oder das erlebt haben, wir lesen irgendeine Biografie und denken, ja, schön für den, aber wie sieht das bei mir aus? Also ich hätte das auch gerne, dass das irgendwie so konkreter ist. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man Zeiten hat, wo man denkt, ja, früher, da habe ich auch schon so meine Erfahrungen gemacht, die waren ganz umwerfend, aber das ist schon so lange her und irgendwie fehlt mir da was. Und manchmal führt das dann dazu, dass man halt so sagt, ja, ich wurde da auch schon so oft enttäuscht, ich will mal nicht so hohe Erwartungen haben. Ich schraube die Erwartungen ein bisschen runter, die ich an Gott habe. Dann kann er auch nicht mich enttäuschen. Und in der Gesellschaft kriege ich das ja sowieso gesagt. Also rechne nur mit dem, was du auch sehen kannst. Die fünf Sinne, das ist das, was deine Welt bestimmt, was unsere Welt bestimmt und was man damit erkennen und beweisen kann, das gibt's. Und was dort aus dem Rahmen fällt, das gibt es eigentlich nicht. Also lieber nicht zu viel erwarten, von Gott auch. Ach so, ja, die nächste Folie, das war zu dem übers Wasser laufen, was ich dort noch gefunden hatte, aber das brauchen wir jetzt dann gar nicht mehr. Ich habe dann mal geschaut, was sagt Gott denn dazu? Zu dem Glauben und zu diesem Leben mit dem Unsichtbaren, also mit dem unsichtbaren Gott. Er ist ja für uns nicht sichtbar. Und da bin ich erstmal auf Hebräer 11, Vers 6 gestoßen und dort steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, das kann jetzt ja auch erstmal eine Abschreckung sein, dass du sagst, ah, mir fehlt zurzeit aber der Glauben. Ich habe gar nicht so viel Vertrauen, dass Gott jetzt in meiner Situation was verändern sollte. Was habe ich denn dann für eine Chance, wenn Gott sagt, ohne Glauben ist das unmöglich, ihm zu gefallen? Gut, aber erstmal steht es da. Und wir sind für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Und weil Gott nun einmal sich vor uns in gewissem Sinne verbirgt, dass wir ihn nicht sehen, dass er unsichtbar für uns ist, ist das unsere Berufung, im Glauben zu leben. Also da kommen wir irgendwie nicht dran vorbei. Das gehört zu unserem Leben mit Jesus, mit Gott zusammen. Und Gott möchte, dass wir dort auch etwas von ihm erwarten und dass wir ihn da drinnen erfahren. Wir sagen dann manchmal, ja, ich glaube eigentlich aber lieber dem, was ich jetzt sehe. Ich glaube meinem Bankkonto. Dort sieht es nicht so voll drauf aus, also bin ich auch arm. Na, also ich habe zu wenig. Und das ist das, wie ich mich selber auch einschätze. Jemand, der nicht genug hat. Oder ich glaube dem, was andere Menschen über mich sagen. Und da fühle ich mich zurzeit nicht geachtet, vielleicht ausgegrenzt an irgendeiner Stelle. Ja, und dann bin ich wohl auch nicht so beachtenswert. Und vielleicht sagst du, ich glaube am ehesten meinen Gefühlen. Und da sind dann Gefühle der Angst vor irgendeiner Situation, Gefühle dessen, dem nicht gewachsen zu sein, dass du sagst, oh, da komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Und dann sagst du, das ist wohl die Wahrheit über diese Situation, dass ich dort etwas viel zu Großes vor mir habe, dass ich dort nicht mit klarkomme oder dass ich mich minderwertig fühle und es dann auch bin. Ja, und wenn Gott jetzt dort doch bei mir ist, dann erwarte ich, ja Gott, dann müsstest du doch jetzt in diese Situation reinkommen und was verändern. Dann komm doch zu mir und verändere die Situation, damit es mir besser da drin geht, damit ich mich besser fühle, damit die Situation anders aussieht. Und Gott sagt dazu, ich habe dich lieb, mein Kind, und ich möchte gerne, dass du gut dorthin durchkommst, aber ich möchte, dass du in meine Welt kommst und ich habe nicht vor, deine Situation überall grundlegend zu verändern, die um dich herum da ist, zuerst, sondern zuerst kommst du zu mir in meine Welt, in mein Reich und lebst mit mir da drin und vertraust mir. Es geht nicht zuerst darum, dass ich um dich herum die ganzen Umstände verändere, sondern dass du mit mir eins bist und dann gehen wir zusammen dadurch. Er sagt, ich schenke dir mein ganzes Reich, du gehörst dazu, du hast eine ganz neue Position. Und in dieser Position gehst du durch das, was dich im Leben begegnet, dir begegnet. Dieses Reich Gottes, so ein kurzer Ausflug zwischendurch, was ist das denn? Jesus, der erzählt ja oft davon, von Gottes Reich, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, dass das anbricht. Es ist interessant, wenn wir dort die Evangelien durchgucken, da kommt 54 Mal der Begriff vom Reich Gottes vor, aber der Begriff von Buße und Umkehr, der kommt nur 22 Mal vor und dann meistens im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer, der dem Volk Israel gesagt hat, ihr müsst umkehren zur Vorbereitung darauf, dass Jesus wiederkommt. Für Jesus steht irgendwie gar nicht zuerst im Vordergrund, dass wir was tun sollen und umkehren, sondern es geht darum, dass Gottes Reich ausgebreitet werden soll. Was ist daran anders? Also, wenn wir uns das angucken, was in der Bibel unter Gottes Reich verstanden wird, dann sehen wir, dass alles Gott gehört. Das ganze Universum. Auch die gesamte unsichtbare Welt. Was dort an Engeln, was an Dämonen beschrieben wird, ist alles Gott untertan. Es gibt einen Bereich in dem Ganzen, was Gott geschaffen hat, der sich seiner Herrschaft entzogen hat, und die Herrschaft selbst übernommen hat. Und das ist unsere Welt, unsere Erde. Der Mensch, als er sich von Gott abgewendet hat beim Sündenfall, als er sich gegen ihn aufgelehnt hat und entschieden hat, dem Satan zu vertrauen, hat er die Herrschaft über diese Welt abgegeben an den Teufel. Aber Gott ist nicht damit zufrieden, dass das so ist, sondern er möchte, dass sein Reich ausgebreitet wird. Und darum hat Jesus auch so viel davon erzählt. Jesus hat gesagt, mein Ziel ist es, wenn ich in diese Welt komme, dass Gottes Reich anfängt. Das Reich Gottes ist der Bereich, wo Gott herrscht, wo er wirklich das tun kann, was er möchte. Und dazu ist Jesus in diese Welt gekommen. Und Jesus ist für uns gestorben und hat für unsere Schuld bezahlt, das, was uns von Gott trennt, um den Weg frei zu machen, dass wir mit Gott leben können, aber dass in uns dieser Herrschaftsraum Gottes anfängt. Der Bereich, wo Gott sagen darf, wo es lang geht. Dort, wo er regieren kann. Und das möchte er in die ganze Welt ausbreiten. Er möchte, dass das in der ganzen Welt immer weiter sich ausbreitet, dass er regiert, dass die Menschen danach fragen, was möchtest du denn? Es ist nicht so, dass Gott über diese Welt nicht trotzdem herrschen würde und das geschieht, das, was geschieht, an ihm vorbei muss. Aber es ist nicht sein Reich, wo sich die Menschen ihm untergeordnet haben und sagen, ja, ich möchte in dieser Beziehung mit dir leben, wo ich danach frage, was liegt dir denn auf dem Herzen? Das ist Gottes Ziel. Und das Leben mit Gott findet eben auch nur innerhalb dieses Reiches statt, dort, wo ich sage, ja, was du möchtest, das möchte ich auch. Und wenn ich feststelle, dass Gott in seinem Wort was anders sieht, als ich das bisher gesehen habe, dass ich mich dafür entscheide, ja, dann will ich das auch so sehen, wie du das siehst. Dann möchte ich dir da drinnen auch nachfolgen und gehorsam sein. Und dann möchte ich auch eine Situation vielleicht anders bewerten, weil du sagst, diese Situation sieht ganz anders aus. Da schauen wir nachher noch weiter drauf. Das hat ganz viel mit diesem Leben im Glauben zu tun. Und weil das Ganze eben etwas ist, was ich auch nicht sehe, diese unsichtbare Welt, hat es was eben mit Training zu tun. Das ist für uns ganz ungewohnt, uns dazu zu trainieren, zu sehen, wie sieht Gott diese Welt denn? Und wie sieht er meine Situation? Und darum geht's, wenn wir heute darauf schauen, dieses Leben aus dem Glauben heraus. Ja, wie geht das praktisch? Der Hebräer 11, Vers 6 Text ist noch ein Stück länger als das, was ich eben vorgelesen habe. Und zwar steht dort, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also zwei Dinge kommen da drin vor. Wir müssen glauben, dass Gott existiert und glauben, dass er uns belohnt, dass er denen, die sich ihm nahen, ihren Lohn gibt. Das mit dem Existieren von Gott, das scheint erstmal logisch. Wenn ich daran glauben soll, mit ihm leben, dann muss ich damit rechnen, dass er existiert. Aber manch einer sagt, naja, ich bin Christ, weil ich glaube halt, dass Gott da ist. Aber ich denke, das ist noch zu wenig, wenn man es darauf beschränkt. Im Jakobusbrief schreibt Jakobus, dass die Teufel auch glauben, dass Gott existiert und dabei zittern. Also der bloße Glaube an die Existenz alleine kann es nicht sein. Sondern es geht irgendwie darum, praktisch auch etwas zu erwarten. Und das kommt in dem zweiten Teil dann durch. Dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also damit rechnen, dass Gott uns etwas gibt. Wie ist das bei dir? Erwartest du, dass Gott dich belohnen möchte, wenn du ihn suchst, wenn du zu ihm kommst? Gehst du mit so einer Erwartungshaltung an ihn ran, an das Gebet, an das Zusammensein mit ihm, an das Leben durch den Alltag? Unsere Erwartungshaltung, die wir von ihm haben, wird ganz stark bestimmen, wie wir auch mit ihm reden und wie unsere ganze Zusammenkunft mit ihm aussieht, unsere Sprache und so, also ob ich dann so, naja, vielleicht könntest du ja und eigentlich erwarte ich kaum, dass er was macht, oder ob ich dort eine Überzeugung und auch Gewissheit habe, ja, er wird das in die Hand nehmen, er wird mich da drin nicht hängen lassen. Und Gott sagt, Er möchte, dass wir damit rechnen. Gott liebt es also, wenn ihm jemand etwas zutraut. Vielleicht ist das so, dass er im Himmel sagt, oh, hier hast du den gesehen, guck mal, endlich jemand, der nicht alles selber in die Hand nimmt und nur Selbstversorger ist, sondern jemand, der mir mal was zutraut und mich darum bittet, dass ich in diese Situation mit hineinkomme, damit rechnet. Und das kann ja ganz einfach sein, damit zu rechnen, wenn du zur Arbeit fährst, dass du dort nicht alleine im Auto bist, sondern Jesus genauso mit dir dort sitzt. Und dann redest du mit ihm über das, was vor dir liegt oder was dich zurzeit beschäftigt oder was für Fragen du hast. Oder dass du in den Tag hineingehen kannst und du weißt, da ist ein schwieriges Gespräch, was vor dir liegt, was du eigentlich gar nicht erleben möchtest, dem möchtest du lieber aus dem Weg gehen. Aber du sagst, Jesus, du sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, ich soll mich freuen und ich freue mich, dass du mit mir durch diesen Tag gehst und du wirst auch mit mir in die Situation gehen und mich nicht hängen lassen. Und ich will da einfach drauf vertrauen, dass ich dort nicht alleine bin und deshalb in diesem Blick auf dich dort hineingehen. Ich denke, das sind alles Sachen, die damit zu tun haben, von Gott zu erwarten, dass er mich belohnt, dass er ganz praktisch bei mir ist. Und manchmal denkt man auch, oder vielleicht geht es dir so, dass du denkst, ach, ich muss erst verzweifelt genug sein, damit ich Gott mit meinen Anliegen entgegenkomme und er dann auch was tut. Also er lässt mich so lange hängen, bis ich gar nicht weiter weiß und danach, dann geschieht erst was. Gut, manchmal hat Gott seine Gründe, dass er Dinge uns lange durchleben lässt, bevor er an der Situation was verändert. Aber er ist die ganze Zeit dort mit uns und er wird uns an der Hand festhalten und darum damit rechnen, das dürfen wir. Er ist wirklich gut, sein Herz ist gut, seine ganze Einstellung zu uns ist gut. Sonst wäre Jesus nicht für uns gekommen, dass er sich hat töten lassen für uns und Schmerzen erlitten, weil er sich so nach uns sehnt. Und mit dieser Einstellung darf ich erwarten, dass er sich auch um die Situation kümmert, die mich in der nächsten Woche jetzt schon mit Sorge erfüllt. Und was noch drin vorkommt, ist, dass die sich Gott nahen, damit rechnen müssen, dass er ein Belohner ist, die sich ihm nahen, die zu ihm kommen. Gott erwartet von uns, dass wir selber auch zu ihm kommen. Es ist nicht sein Ziel, dass wir irgendeine geistliche Person kennen oder die wir irgendwie als geistlich einschätzen, sei es der Pastor oder jemand anders, und sagen, ach, bete du für mich, dann wird's besser. Das ist gut, dass wir einander haben und dass wir füreinander beten können und Gott hat das extra eingerichtet, dass wir aufeinander angewiesen sind. Aber er traut dir zu, dass du selbst auch zu ihm kommst und dass du selber nicht über vermittelnde Menschen erwartest, dass Gott nur was in deinem Leben tut. Nein, er möchte mit dir persönlich darüber sprechen und er möchte, dass du ihn immer mehr erfährst und dass du ihm immer mehr vertrauen kannst in deinem Leben. Ja, Gott belohnt uns. Wir sollen damit rechnen. Was stellt ihr euch denn unter dem Lohn vor, den Gott dann zu geben hätte, wenn er das erfüllt, damit das auch stimmt, was dort steht? Vielleicht denkt der eine oder andere halt, gerade in dem, was ich vorhin so beschrieben habe, ja, dann müsste er die Situation verändern. Na, dann soll er doch dafür sorgen, dass ich mehr Geld habe oder dass die Leute einfacher sind, mit denen ich zusammenarbeite. Was weiß ich, was jeden so beschäftigt und dass die Krankheit jetzt aufhört und weg ist. Aber ich denke, das ist nicht der Lohn, den Gott dort im Sinn hat. Natürlich, manches Mal tut er das. Ich bin noch auf der richtigen Folie. Manches Mal tut er das. Aber der hauptsächliche Lohn ist das, was er für uns schon getan hat. Hudson Taylor war es, glaube ich, er hat mal gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, das sind keine netten Kartensprüche, die wir zu Silvester vielleicht verteilen und dann sagen, ach ja, nett, dass Gott das sagt, sondern das sind handfeste Zusagen dazu, wie Gott zu uns steht und wie er sich auch in unserem Leben zeigen will. In einem Lied heißt es, die Verheißungen, die Gott gibt, das sind die Wunder von morgen, dort, wo Gott was macht. Und ich denke, dabei ist das Hauptsächliche, womit Gott uns belohnt hat und immer wieder belohnt, ist das, dass er uns eine ganz neue Identität und Heimat in ihm gegeben hat, dass wir nämlich in sein Reich hineinversetzt worden sind. Das, was wir eben sahen, wo das dunkel war, dass er uns ins Licht hineingebracht hat, dass wir zu ihm gehören, dass wir einen ganz neuen Wert haben. Unser Wert hängt nicht mehr davon ab, was der andere über mich sagt und denkt, sondern der ist fest da drin, dass Jesus zu mir steht und sagt, ich hab dich lieb und ich hab dich ausgesucht, damit du zu mir gehörst, dass du mein Freund bist. Dass Gott sagt, der Vater, du bist mein Sohn und meine Tochter. Das ist das, was eigentlich das Geschenk ist, was er uns gibt und wovon wir immer abhängig sind, die ganze Zeit, egal welche Situation kommt. Und ich glaube, es hilft uns auch ganz wenig, dass Gott eine Situation verändert und dann stehen wir vor der nächsten und haben das gleiche Problem. Sondern das, was wir brauchen, ist eben diese Heimat in ihm zu haben. Und damit kommen wir auch durch die Situationen hindurch, egal welche das ist. Nicht Dinge sind's, die Gott uns geben will, sondern sich selbst und gegeben hat. Und jetzt ist die Sache, wie nehme ich das praktisch an? Na, ich denke, ich habe euch ja nichts Neues erzählt, ihr kennt das. Und da möchte ich einfach auf ein paar Dinge eingehen. Was können wir praktisch tun, um das in unserem Leben mehr zu trainieren? Und manchmal wird davon gesprochen, Gottes Wort zu proklamieren. Das heißt also eigentlich einfach nur öffentlich etwas aussprechen, öffentlich zu etwas stehen und sagen, ja, so ist es. Und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, wenn wir üben wollen, Gottes Wort statt meiner Gedanken, die ich über eine Situation habe, als Wahrheit anzusehen. Wenn es so ist, dass Gott die Wahrheit über jede Situation kennt und das eigentlich das ist, was stimmt und das, was in meinen Gefühlen und so umgeht, ist häufig doch so selbstgemacht und hat gar nichts mit dem zu tun, was Gott darüber gesagt hat, dann ist es ja wichtig, dass ich die Dinge, die Gott gesagt hat, wirklich mir zu eigen mache. In Lukas 1, Vers 38, da kam der Engel zu Maria und Maria sagte, mir geschehe nach deinem Wort. Und dass wir das auch üben, zu sagen, ja, mir geschehe nach deinem Wort, du hast das so gesagt und darauf will ich vertrauen. Und Worte haben eine Menge Macht. Vielleicht denken wir, was macht das schon, wenn ich jetzt laut etwas ausspreche? Aber Gott hat durch sein Wort die Welt geschaffen. Und er hat diesem Wort Macht gegeben und er hat uns zu seinem Ebenbild gemacht. Und das, was wir auch über uns sagen, das hat auch Auswirkungen. Und hier mal so verschiedene Dinge, wie wir das in unser Leben hineinnehmen können. Einfach Ideen. Das erste ist, das was ich schon sagte, stimme mit Gottes Wort überein. Nimm dir vor, wenn Gott etwas in der Bibel sagt über mich selbst, über seine Beziehung zu mir, über seine Versorgung für mich, dann will ich das glauben, dann ist das die Wahrheit, weil er das sagt und weil er alles weiß. Und dann kann das so aussehen, du liest dort einen Bibeltext, da steht im Psalm 18, Vers 3, der Herr ist meine Burg. Jetzt kann ich das einfach so hinnehmen und sagen, ja, weiß ich, habe ich auch schon mal gelesen, ist wohl so. Aber Gott hat uns ja auch Vorstellungskraft gegeben. Wie oft nutzen wir unsere Vorstellungskraft, um eigentlich unsere negative Sicht von einer Situation damit auszumalen? Wir denken über das, was uns Sorgen macht, nach und stellen uns das vor und innerlich läuft ein Film ab und es wird nicht besser dabei, sondern die Sorge nimmt nur noch zu. Was könnte ich dort alles tun? Und Gott sagt, dann nutz doch deine Vorstellungskraft, dass du dir das vorstellst, was ich dir in meinem Wort über dich sage. Ich sag dir, ich bin deine Burg. Und jetzt stell dir das einfach mal vor. Und dann liest du diesen Vers und dann stellst du dir in Gedanken vor, wow, Gott ist so eine starke Festung auf so einem Berg und ich bin da mittendrin. Und da sind Leute, die machen mir Sorgen, die sind gegen mich und dann kommen Pfeile dagegen, aber die prallen ab an dieser Burg. Die kommen da einfach nicht rein. Und du nutzt deine Vorstellungskraft, dir vorzustellen, wie Gott dich schützt als diese Burg. Weil Gott hat uns dieses Bild dafür einfach gegeben, dass wir das verinnerlichen können. Und damit wächst unser Vertrauen darauf, dass Gott wirklich so ist, dass er das in unserem Leben umsetzt. Und wir stellen uns ja keine Wunschträume vor, sondern wir stellen uns einfach nur die Wahrheit vor, die Gott uns in seinem Wort sagt. Manchmal ist es gut, Dinge auch dann laut und mit Gefühl auszusprechen. Also nicht so dahin zu plappern, sondern zu sagen, ja, ich danke dir dafür und ich stelle mich da drauf, ich freue mich, dass das so ist. Danke, dass das wahr ist, was du sagst. Und das so in diese Situation mit hineinzunehmen. Also ich habe das in einer Zeit lang gehabt in der Firma, wo ich so erschöpft gewesen war vorher, wo ich auch bisschen Burnout und so in die Richtung Sachen gehabt hatte. Und dann nach ein paar Jahren wollte ich wieder mehr Projektverantwortung haben. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, sowas zu machen. Und als ich es dann hatte und machen sollte, da hatte ich riesige Angst davor. Und das war für mich gar nicht so beherrschbar. Also die Ängste waren plötzlich da. Und ich dachte, ich komme da überhaupt nicht gegen an. Und so kann ich das auf jeden Fall nicht machen, die Aufgabe unter so einer psychischen Belastung dabei. Und dann habe ich das geübt und habe dann in diese Situation mir das gesagt. Ich danke dir, Jesus, ich bin von dir geliebt und ich bin wichtig, weil du mich haben willst. Es ist egal, was mein Chef darüber sagt. Ich danke dir, dass es egal ist, ob das Projekt gut ausgeht oder nicht, auch wenn ich mir wünsche, dass es gut ausgeht. Aber ich danke dir, dass mein Wert davon nicht abhängt. Ich danke dir, dass ich darin sicher bin, dass du für mich bist. Und das hängt nicht davon ab, ob ich da mit allem klarkomme. Ich danke dir, dass du auch die ganzen Dinge, die ich heute bedenken muss, schon weißt. Und bitte ich darum, dass du mich ans Richtige erinnerst zur richtigen Zeit. Und das war richtig so ein Kampf. Also ich musste mir das immer wieder im Gebet deutlich machen und Gott dafür danken. Und dann irgendwann, nach einigen Tagen war es, da waren die Ängste weg. Aber am nächsten Morgen waren sie wieder da. Und so war das dann ein Hin und Her, aber es wurde langsam anders. Und sie kamen nicht mehr immer wieder und irgendwann waren sie auch weg. Aber es war echt so ein Kampf, ne? Also sich diesen Glauben darauf zu stellen und zu sagen, ich will dir auch vertrauen, dass du das so siehst und dass das stimmt, was du sagst und das auf meine Situation anwenden, in der ich drin bin. Gut, und Gottes Wort zu singen, das kann manchmal auch wirklich eine Hilfe sein, weil es unser Herz öffnet, Musik dazu mit hineinzunehmen, Dinge auszusprechen, die Gott über mich denkt, was ja in den Anbetungsliedern so oft vorkommt. Und ein letztes, betone unterschiedliche Aspekte eines Textes. Das kann sein, du nimmst den bekannten Psalm, der Herr ist mein Hirte. Das hat wahrscheinlich ganz viele auch, haben das irgendwann mal auswendig gelernt, im Religionsunterricht oder was weiß ich wo. Und man kennt das so. Aber ich kann den Vers auch nehmen und so einzeln durchbuchstabieren und wirklich, eigentlich ist das eine Art von Meditieren darüber. Ich sag mir, der Herr ist mein Hirte. Und dann denke ich drüber nach, ja, es ist wirklich der Herr, der mein Hirte ist, nicht irgendjemand. Der, der alles geschaffen hat, der das ganze Universum beherrscht, der alles in der Hand hat, der ist mein Hirte. Sollte der da irgendwie überfordert sein? Und dann, der Herr ist mein Hirte. Ja, das ist wirklich so, in diesem Moment. Das ist nicht was, was ich mir wünsche, wäre schön, wenn das so wäre, sondern es ist eine Tatsache. Und der Herr ist mein Hirte. Er ist nicht nur der Hirte von denen, wo es geistlich scheinbar gut klappt, sondern er ist mein Hirte. Und er kümmert sich um mein Leben und mein Leben ist ihm wichtig. Und dann kann ich darüber nachdenken, was Hirte sein denn heißt. Der Herr ist mein Hirte. Also, dass er wirklich sich um die Schafe kümmert, dass er zeigt, wo die richtige Weide ist, dass er vor angreifenden Tieren schützt, was auch alles dort hineinkommt, nur so angerissen. Aber so kann ich Bibeltexte nehmen, um meinen Glauben zu trainieren. Und eine zweites Beispiel noch als letztes, einfach Gottes Wort sich auch zurechtzusuchen in der Bibel, zu dem, was mich beschäftigt, wo ich Gottes Sicht der Dinge brauche. Meinetwegen bist du in der Situation, wo du Zuflucht oder Schutz und Trost einfach brauchst. Und dann kannst du in der Bibel gucken, was finde ich denn, wo Gott Dinge darüber sagt, wie er diese Situation sieht. Und dann fängst du vielleicht damit an, dir was zu suchen, wo erstmal deutlich wird, dass Gott wirklich genug Kapazität hat, damit klarzukommen. Er ist groß genug dazu. Und dann nimmst du Verse, die Gottes Größe beschreiben. Psalm 100, Vers 3. Erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen. Wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Jesaja 43, Gott sagt, vor mir wurde kein Gott erschaffen und auch nach mir wird es keinen geben. Er ist der Einzige, er hat's in der Hand. Da weiß ich schon mal, also die Kraft dazu, was zu verändern, hat er. Und das meditiere ich, das sage ich laut, das sage ich Gott im Gebet. Ich danke ihm dafür, dass das so ist. Und dann gucke ich nach Gottes Zusagen, die er gibt. Psalm 32, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Ja, Jesus, ich will dir ja vertrauen. Und dann gilt das auch für mich. Du gibst mir Gnade, du hältst mich fest, du führst mich dorthin durch. Und dann schaue ich nach Texten, wo deutlich wird, dass er so um mich herum ist, dass Gottes Gegenwart mich von allen Seiten umgibt. Jesaja 52, Vers 12. Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Gott ist vor mir, wenn ich dort in die Situation hineingehe, und er ist auch hinter mir, dass mir nicht von hinten jemand in den Rücken fallen darf. Psalm 34, der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Er befreit sie. Gott schickt seinen Engel, dass er um mich herum ist, dass er mich begleitet. Psalm 16, ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Er nimmt mich an die Hand. Er hält mich fest, dass ich nicht umkippe. Und damit zurück zu dem Ausgangsvers, Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird oder ihnen ihren Lohn gibt. Und zusammengefasst zu dem, was ich sagte, ganz wichtig ist, wir gehören zu einem neuen Königreich als Gottes Kinder. Und das Leben mit Jesus findet nur auf der Ebene dieses Reiches statt. Und wir brauchen das, dass wir damit rechnen, dass seine Gegenwart wirklich da ist. Wir brauchen das, dass wir damit rechnen, dass seine Sicht der Dinge die Wahrheit darstellt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Ich weiß, was wirklich los ist. Und Gott hat dich zu diesem Glauben berufen. Er hat dich dazu berufen, darin zu wachsen, ihm dort immer mehr zu vertrauen. Und dabei werden wir Erfahrungen mit ihm machen und manche auch übernatürlich. Aber es geht darum, es fängt damit an, ihm zu vertrauen, das, was er sagt, wahrzunehmen. Und ich denke, das ist ein Training, was wir unser Leben lang durchleben und wo Gott uns immer ein Stück weiterbringt und wo er uns zu berufen hat. Ja, und ich wünsche euch und mir selber, dort immer mehr drin zu wachsen, dass Gott einfach mehr zum Zug kommt in unserem Leben und unser Glaube dabei wächst. Amen.